Vielen Dank, Debbie. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitbekommen habt. Es ging heute Morgen bis dahin sehr viel ums Herz. Da bin ich der Einzige, der das so irgendwie gehört hat. Mein Thema heute Morgen handelt sehr stark vom Herzen. Ich möchte in unserer Themenserie über die kraftvolle Gemeinschaft, wir sind heute das letzte Mal an diesem Thema dran. Nächste Woche starten wir in ein neues Abenteuer. Wir nehmen euch auf den Berg mit. Viele waren bereits in den Bergen. Wir gehen ab nächster Woche auf einen neuen Berg, auf einen anderen Berg. Vielleicht ahnst du es schon. Wir gehen auf den Berg, wo Jesus seine wohl wichtigste Predigt predigte. Wir möchten nächste Woche eine neue Themenserie über die Bergpredigt starten. Wir werden uns über die nächsten Monate durch diese Themenserie hindurch predigen. Wir werden diese so zentralen Aussagen von Jesus, die für unser Leben so wichtig sind, wir wollen diese miteinander beleuchten, miteinander anschauen. Ich freue mich, nächste Woche Pastor Samuel wird den Start machen, den Kickoff in diese neue Serie. Aber heute bleiben wir noch einen Moment an diesem Thema dran. Das letzte Mal, nicht dass das Thema fertig wäre, aber an diesem Thema der kraftvollen Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die so wichtig ist für uns als Kirche, dass der Himmel, das Himmelreich durch unsere Leben, durch unser Miteinander sichtbar wird. Also, nach dem sehne ich mich. Dass du und ich, wir miteinander in unserem Miteinander als Kirche, dass dieses Himmelreich in unserer Beziehungskultur sichtbar wird. Dass Menschen sehen, hey, das ist nicht einfach ein schöner Ort. Es gibt viele schöne Orte auf dieser Welt. Es gibt viele schöne Gemeinschaften, aber in dieser Gemeinschaft, in dieser Kirche, da erlebe ich etwas Übernatürliches. Da erlebe ich etwas von dem, wovon wir in der Bibel lesen. Von einem Vorgeschmack auf den Himmel. Und ja, heute Morgen möchte ich über ein Thema sprechen, so zum Schluss. Dass das Ganze eigentlich auch abrundet. Ich habe es schon ein bisschen gesagt, es geht ums Herz, um eine Gemeinschaft der Barmherzigen. Ich möchte heute über das Thema sprechen, wie wir aus dem Herzen des Vaters leben. Weil kraftvolle Gemeinschaft kann nur kraftvoll sein und kraftvoll werden und ja, eben kraftvoll, nicht menschlich, irgendwie etwas Menschliches tun, sondern kraftvoll, weil sie vom Geist Gottes berührt, weil sie vom Geist Gottes angerührt ist in unserem Leben. Ich glaube, dass so zentral ist, dass wir als Kirche, dass wir als Miteinander, dass wir aus dem Herzen des Vaters miteinander unterwegs sind. Und das ist, was Barmherzigkeit bedeutet. Gemeinschaft der Barmherzigen, wo durch ihr Leben, durch ihr Miteinander die Güte und Liebe des Vaters einfach so zum Ausdruck bringen. Ich möchte euch heute Morgen in eine Geschichte hineinnehmen, die das für mich auf wunderbare Art und Weise widerspiegelt, was es heißt, aus eben bewusst dem Herzen des Vaters zu leben und das Herzen des Vaters den Menschen in ihren Situationen und Umständen zu offenbaren. Ich nehme euch mit nach Jericho. Wer war schon in Jericho? Kommst heutzutage nicht so einfach nach Jericho. Das ist ja ein Sondergebiet, ist abgesondert, gehört zum Westjordanland und ja, da gibt es Barrieren, aber du kannst Jericho besuchen, diese älteste Stadt der Welt. Hast du gewusst, Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und wenn du in Jericho bist und dort im Jordantal unten bist, dann wirst du zuerst mal eins merken, es ist saumäßig heiß. Nicht so ein schöner Schweizer Sommer, sondern, ah, wow. So wahrscheinlich wie in Spanien, in Südspanien. So etwa ähnlich kommt es mir vor, als ich dort war. So die Temperatur, einfach ja, ohne Klimaanlage. Und wir gehen in eine Zeit, wo es noch keine schönen Klimaanlagen gab, sondern wo die Menschen zu Fuß unterwegs waren. Und Jesus war in diesem Jordantal unterwegs. Er war auf seinem letzten Journey. auf seinem letzten Weg von seinem Wirkungsgebiet in Galiläa, nun auf dem Weg durch Samarien nach Judäa. Jericho war im damaligen Judäa. Und nun die letzte Wegstrecke vor Jesus nach Jerusalem. Diejenigen, die nach Jerusalem wollten, mussten durch Jericho kommen. Es war die Hauptroute für die Pilger, die in Jerusalem anbeteten, die ihre Almosen brachten, ihre Opfer und so weiter. Die mussten durch dieses Jordantal, das war die gängige Route. Wenn du so willst, die A1 der Schweiz, die ging über Jericho. Und dann von Jericho minus 250 auf 800 Meter. Ich habe mir gedacht, das ist so etwa wie vom Sasserheim, diejenigen, die dort waren, auf den Kreuzboden. So eine schöne Wanderung. Einfach, dass sie 27 Kilometer, nebst 1000 Höhenmeter, 27 Kilometer. Und Jesus war auf diesem Weg, außerhalb der Stadt von Jericho, in diesem Jordantal, saumäßig heiß. Nun, in die Höhen. Jerusalem ist schön. Es ist relativ kühl, auf 800 Meter. Jesus war mit Jüngern und mit Schaulustigen, die einfach angezogen waren von ihm, die mit ihm unterwegs waren. Er war mit diesen Leuten unterwegs. Und dann steigen wir ein, so auf diese letzte Reise von Jesus, etwas außerhalb von Jericho. Wir wissen nicht genau wo, aber Jesus war nicht mehr in Jericho. Er war nun auf dem Weg, auf dem Höhenweg nach Jerusalem. Und sie kamen nach Jericho, als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie, nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, hab nur Mut und steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus, was möchtest du von mir? Fragte Jesus, lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Und nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Die so wahrscheinlich uns allen mehrfach bekannte Geschichte dieses blinden Bettlers. Jericho. Und diese Straße nach Jerusalem, sie war, wie gesagt, so die A1. Auf dieser Straße, also Straße, das wäre jetzt im heutigen Sinn keine Straße, es war ein Saumpfad, wo sie unterwegs waren. Und auf diesem Pfad, auf diesem Weg von Jericho nach Jerusalem, da hat es nicht nur viele Pilger, viele Reisende, die eben vom Jordantal nach Jerusalem reisten, sondern da waren am Straßenrand, da waren unzählige Leute, die Dinge verkauften, da waren Bettler, da waren Kranke. Es gab damals noch keine AHV, keine IV. Was hatte so ein Mann wie dieser Bartimäus für eine andere Möglichkeit als zu betteln und so seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Und er war nur einer von vielen. Ja, er war bestimmt auf diesem Weg, auf diesem Pilgerweg, nicht der Einzige, der bedürftig war. Da war eine ganze Anzahl von Menschen von überall her, die wussten, ja, weshalb? Weil da waren die Leviten unterwegs, da waren die Geistlichen unterwegs, da waren die Leute, die kamen, um anzubeten. Und was war der Schlüssel? Die hatten den Sack voll mit Geld. Die gingen nicht nach Jerusalem, um einfach so ein bisschen Sightseeing zu machen, sondern die gingen auch, um Geld zu bringen, Geld loszuwerden. Ja, das war der beste Ort, um am Straßenrand die Hand auszustrecken. Da war Strategie dahinter. Und da war er, dieser Mann. Dieser Mann mit dem Namen Bartimäus. Einer von vielen. Nun, hat er gehört, dieser Jesus ist mit seinen Gefolgen auf dem Weg nach Jerusalem. Und jetzt oder nie. Entweder packe ich jetzt die Chance und mein Leben wird verändert oder es wird nie passieren. Und stell dir nun mal vor, wenn du in dieser Situation gewesen wärst, du bist blind, eben, niemand versorgt dich. Du bist am Straßenrand und du hörst, da kommt einer, von dem habe ich gehört, dieser Mann, dieser Jesus, der hat schon unzählige Blinde geheilt, der hat schon Tote auferweckt. Und nun kommt er. Und du wärst dieser Mann oder diese Frau am Straßenrand. Wie hättest du gehandelt? Wärst du einfach so, ja, fast noch ein bisschen einen Schritt zurück? Still. Wie hättest du reagiert? Hättest du geschrien wie der Bartimäus? Oder einfach, ja, man soll ja nicht so laut werden, oder? Ein bisschen Zurückhaltung. Was wäre deine Reaktion gewesen? So bedürftig du bist und weißt, wenn einer meine Bedürftigkeit stillen kann, dann ist es er. Ich hätte, glaube ich, auch geschrien. Aus voller Kanne. So richtig auflädig fast, oder? Weißt du, was das Krasse ist an dieser Geschichte? Das Krasse ist eigentlich nicht für das, was der Bartimäus bekannt geworden ist, sondern das Krasse an dieser Geschichte finde ich vielmehr die Reaktion der Jünger und der Gefolgen. Weißt du, das Krasse ist, ich kann sie sogar verstehen. Da ist ein Mann, der ist bestimmt nicht der Erste. Das interpretiere ich jetzt in diese Geschichte hinein. Einfach im Wissen, dass dieser Straßenrand von Jericho nach Jerusalem voll war von Menschen, nicht nur auf dem Weg, sondern auch am Straßenrand. Der war nicht der Erste, der etwas von Jesus wollte. Und jetzt schon wieder einer. Stell dir das vor, schon wieder einer, der etwas von dir will. Von Jesus. Und wie gesagt, außerhalb Jericho, ist saumäßig heiß. Stell dir vor, die sind da nun auf dem Höhenweg. Oh, der Schweiß tropft, oder? Müde, wahrscheinlich durstig, hast schon vielen Menschen gedient. Jetzt ist schon wieder einer, der etwas von dir will. Ja, wer kennt das nicht? Im realen Leben. Hey, irgendwann ist es einfach mal genug, oder? Lass mich in Ruhe, lass mich im Frieden. Hey, es wird immer Bedürftige geben, oder? Es wird immer Notleidende geben. Schon wieder einer. Und sie fuhren ihn an, sagt uns das Wort, sie fuhren ihn an. Hey, einfach shut up, oder? Auf gut Deutsch, oder gut Englisch. Sei ruhig, sei still. Hey, wir haben anderes zu tun. Dieser Jesus, du bist nicht der Einzige. Und was zeigt uns das über die Jünger, über die Gefolge von Jesus? Nun, irgendwo das ganz Menschliche, irgendwo hast du manchmal vielleicht einmal genug und sagen, hey, genug störe Friede, oder? Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht immer wieder mal im Hotel bist, gibt es auch so diese schönen Schilder, oder? Bitte nicht stören. Hast du das auch schon mal an deine Tür gehängt? Also ich mache das auch noch hier und da mal, bin nicht so viel im Hotel, aber ja, wenn ich mal bin, dann finde ich diese Schilder genial, oder? Kannst einfach so, kannst es nehmen und da kommt kein Zimmerservice, du kannst ausschlafen, da kommt niemand. Finde ich so nervig, oder? Oder? Du willst schlafen und dann kommt die liebe, freundliche Zimmerdame und will dir zwar dienen, aber du kannst auf ihre Dienste verzichten, oder? Und so haben sich wahrscheinlich diese Gefolgen von Jesus gefühlt. Hey, lass uns einfach mal in Ruhe, bitte nicht stören. Und wahrscheinlich wir alle haben Momente in unserem Leben, wo wir rein menschlich so empfinden, hey, es ist genug, es gibt immer irgendwie etwas zu tun, es gibt immer irgendwie jemand, der etwas von mir will, der eine Bedürftigkeit hat, hey, es ist genug. Und übrigens war auch das bei Jesus so. Jesus war nicht immer empfänglich, er sonderte sich ab, auch Jesus hatte dieses Schild, bitte nicht stören. Und er ging auf den Berg, oder sonderte sich von den Jüngern ab. Er ging, um Gemeinschaft zu haben, ungestört mit dem Vater. Absolut elementär, absolut wichtig für unser Leben, für unser Christsein, eine Spiritualität, wo wir nicht einfach tun und machen, oder? Das laugt dich aus, nein. Aber hier in diesem Szenario geht es nicht um das. Geht es nicht um die Frage, hey, ist es legitim als Christ, einfach mal ein schönes Schild aufzuhängen, bitte nicht stören. Es geht nicht um diese Frage. Weil Jesus uns im Kontext vorgelebt hat. Aber was erstaunlich ist an dieser Geschichte, ist die Reaktion der Jünger oder der Gefolgschaft und die Reaktion von Jesus. Die Gefolgen, sie sahen diesen Mann, sie hörten diesen Mann, aber sie waren verschlossen. Sie hatten keine Kapazität, ob emotional, ob seelisch, geistlich. Und im Gegensatz zu diesen lieben Freunden war Jesus der war genauso verschwitzt, der war genauso müde, der hatte genauso viele Stürmereien schon hinter sich. Aber Jesus ignorierte diesen Mann nicht. Und das erstaunt mich, das finde ich das Erstaunliche in dieser Geschichte, dass Jesus diesen Mann, er hörte ihn und er sah ihn und er ruft ihn zu sich. Und das, was nachher geschah, ist nur die Auswirkung, dass Jesus diesen Mann wahrnahm. Dass Jesus diesen Mann sein Schreien nach Barmherzigkeit erwiderte. Der Blinde, er bat Jesus, sagt uns das Wort, er bat ihn um Erbarmen. Und stell dir vor, du wärst dieser Mann gewesen am Straßenrand und du suchst Erbarmen. Hey, wie brutal ist es, du wirst zurückgewiesen, fast noch ein Kick. Hey, wir haben schon genug los gehabt heute. Und er schreit nach Erbarmen. Und sie fuhren ihn an. Hey, du brauchst kein Erbarmen. Ja, indirekt ist das, was sie sagten. Und Jesus, der völlig anders handelt und diesem Mann eben genau das gab, was der Vater ihm geben wollte. Jesus, er handelte nicht aus einem religiösen Pflichtbewusstsein. Von dem bin ich überzeugt. Jesus war nicht religiös. Das siehst du immer wieder, wenn du sein Leben anschaust. Er war nicht geprägt von Gesetzlichkeit. Ach, das muss ich jetzt auch noch tun. Nichts von all dem. Jesus war geprägt von einem Herz. Von einem Herz, das ausging zu den Menschen. War Jesus müde zu diesem Zeitpunkt? Ich gehe jetzt mal davon aus. War er verschwitzt? Und irgendwie mal, muss das jetzt noch sein? Ja, menschlich gesehen, ja. Aber das Herz des Vaters konnte dieses Schreien dieses Mannes nicht einfach ignorieren. Und sagen, du bist mir gleich. Schau doch selber. Jemand ander kann dir versorgen oder dir etwas geben, was du brauchst. Und Jesus, er gibt diesem Mann Barmherzigkeit als Antwort auf sein Schreien nach Erbarmen. Und er bekommt die Barmherzigkeit Gottes nicht zuerst durch die Heilung. Weil die Heilung ist nur die Auswirkung der Barmherzigkeit. Er bekommt die Barmherzigkeit, weil er wahrgenommen wird, weil er von Jesus gesehen, gehört wird in seiner Bedürftigkeit. Und die Antwort auf das ist, was willst du? Ja klar, Jesus wusste, was er wollte. Und er gab ihm als Ausdruck der Güte und Barmherzigkeit Gottes, gab er ihm das, was er brauchte. Was er sich danach ersehnte. Hab Erbarmen mit mir. Was wollte er mit dem? Heile mich, Jesus. Ich bin bedürftig. Ich will nicht mehr betteln. Der wollte bestimmt nicht betteln. Und Jesus, er heilte ihn, sodass er nicht mehr betteln musste und sehen konnte und ihm nachfolgen konnte. Was ich interessant finde, wir sind in Jericho. Weißt du, es gibt noch eine andere interessante Geschichte in Jericho. Weißt du welche? Die auf diesem Weg, auf diesem bekanntesten Pilgerweg von Jericho nach Jerusalem stattfindet. Es ist die Geschichte des barmherzigen Samariters. Sie findet in dem Sinn auf dem Rückweg statt von Jerusalem zurück nach Jericho. Aber es ist dieselbe Strecke. Und was ja interessant ist, Jesus erzählt dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter auf die Antwort, hey, wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Ja, du erzählst davon, die Menschen zu lieben, meinen Nächsten zu lieben, oder? Ja, keine Ahnung, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus auf das wichtigste Gebot der Bibel, des Lebens als Menschen, egal woher du kommst, was dein religiöser oder ethischer Hintergrund ist, das Wichtigste im Leben ist das, was Jesus dann sagt, ja, deinen Nächsten wie dich selbst und Gott zu lieben. Und dann die Geschichte, die auf diesem Pilgerweg von Jerusalem nach Jericho stattfindet, der barmherzige Samariter. Das, was Jesus hier lebt, ist die Applikation dieses Gleichnisses. Ja, es ist nicht wie im Gleichnis ein zerschlagener Mann, der halbtot am Boden liegt, aber es ist die Antwort auf was Nächstenliebe ist. Und auf das will ja Jesus hinaus. Ja, im Fall des barmherzigen Samariters war es ja nicht ein Bettler, sondern ein Zerschlagener am Straßenrand dieses Pilgerwegs. Und Jesus lehrt uns ja, das ist ein Nächster eben. Da waren Leviten, da waren Priester, sie waren unterwegs nach Jerusalem oder zurück oder Zeit anbeten, wieder zurück. Und Jesus lehrt seine Jünger, lehrt seine Kirche, was Nächstenliebe ist. So ein Wort, das manchmal so, ja, was ist denn das wirklich? Wie findet das wirklich statt? Wie lebe ich das im praktischen Alltag? Und das ist die Antwort. Und Jesus, er interpretiert dieses Gleichnis. Und er legt es aus. Ein Gleichnis ist ja eine Geschichte, die nicht in dem Sinn so stattgefunden hat, sondern wo uns etwas illustrieren will. Und Jesus illustriert hier dieses Gleichnis, indem er diesem Mann, der nach Erbarmen schreit, viel mehr als Heilung schenkt. Er schenkt ihm die Liebe des Vaters. Er schenkt ihm die Aufmerksamkeit, Barmherzigkeit oder ja, das Erbarmen ist etwas, das aus dem Herzen geschieht. Das Wort beinhaltet es, Barmherzigkeit, das Herz ist Teil von dem. Und Jesus schenkt zuerst diesem Mann das Herz, die Aufmerksamkeit. Er nimmt ihn wahr. Die Jünger haben ihn gehört und gesehen. Aber sie haben ihn ignoriert. Sie haben ihn eben halt trotzdem nicht gesehen und nicht gehört. Aber Jesus hat ihn gehört und gesehen, aber das reicht nicht. Wir hören viel, ist es nicht so? Wir sehen viel, manchmal zu viel. Kann uns auch abstumpfen. Aber Jesus, er gibt diesem Mann ein Stück weit etwas von diesem Vaterherz. Weil Jesus tat nur das, nicht was die Religion predigte, sondern er tat nur das, was er den Vater hat tun sehen. Er tat das, was er wusste, das ist das, was der Vater wollte. Und was der Vater in diesem Sinn diesem Mann, diesem Bartimäus geben wollte, es war zuerst sein Herz. Und die Aufmerksamkeit, die Anerkennung, die Wertschätzung für dieses Leben, das eben eines von vielen war. Aber Jesus, er hielt an für eines dieser Leben. Und das erstaunt mich, weil wir alle wären froh gewesen, wenn in dieser Situation, wenn du in dieser Situation gewesen wärst oder in solchen Situationen bist, dass die Menschen nicht sagen, hey, sorry mein Lieber, aber weißt du, ich habe schon genug, ich habe selber genug, oder? Ja, sei mal ein bisschen still. Wie froh sind wir oder wären wir in genau einer ähnlichen Situation, ob in der Situation des Mannes am Straßenrand, der vom Räuber oder vom Dieb zerschlagen worden ist oder vom Bettler am Straßenrand, egal in welcher Situation, wenn Jesus bei uns anhält. Niemand von uns möchte, dass Jesus an uns vorbeizieht, ist nicht so. sonst glaube ich es dir einfach nicht. Jeder von uns möchte, dass er anhält. Und ich bin so froh, dass Jesus angehalten hat, dass er nicht auf die Jünger gehört hat. Weil schon wieder ist ein Wunder geschehen, das sonst nicht geschehen wäre. Hey, zu viel, hab keine Zeit, bin müde. Aber Jesus hielt an und er widerspiegelte das Herz des Vaters. Und er kam in dieses Leben, er heilte ihn. Er wurde sehend und, glaube ich, nicht nur physisch sehend, sondern im Herzen sehend. Er erlebte etwas von diesem Vater, von diesem Gott, von dieser Barmherzigkeit, die er bei den Jüngern nicht empfangen hatte. Da war ein anderer noch, um die Runde abzuschließen in Jericho, der wiederum Barmherzigkeit erfahren hat. Irgendwie ist das dieses Jericho ein Ort der Barmherzigkeit. Also diese Straße, diese Jericho-Straße. Da war noch ein anderer. Weißt du wer? Der Zachäus. Der war auch in Jericho. Der war anders als der Bettler. Der hatte genug Stutz. Mehr als genug. Er war auch nicht blind. Er war auch nicht verprügelt worden. Aber er war trotzdem blind. Und Jesus heilte ihn von seiner herzens- und geistlichen Blindheit. Auch wiederum dasselbe, er nahm ihn wahr. Und Barmherzigkeit ist eben immer wieder, ja, nicht einfach nur etwas zu hören und zu sehen, sondern dann zu handeln. Er nahm ihn wahr. Hey, dieser Mann auf dem Baum ist absolut bedürftig. Er hat zwar Stutz bis zum Bach, aber im Herzen ist er total leer. Und er nahm ihn wahr. Und ja, der Rest ist wieder ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Er kam in sein Leben, bekam ein neues Leben, eine neue Ausrichtung. Er wurde neu innerlich, dieser Zachäus. Einfach dieses Bild, Jesus, die Barmherzigkeit Gottes, sie manifestiert sich so unterschiedlich. Es kann körperlich sein, Blindheit, Augen, Herzen, Bedürftigkeit nach Versorgung, nach Hilfe, nach verarztet werden. Und Jesus erlehrt uns, durch sein Vorbild, durch sein Lehren, all das ist Teil von dem, von der Barmherzigkeit, von einer gelebten Barmherzigkeit, von einer Gemeinschaft als Christen, als Nachfolger von Jesus, die das zum Ausdruck bringt in unserem Leben. Ja, nun denkst du vielleicht, ja, weißt du, auf meinem Weg, ich sehe wenig Leute, die da verprügelt am Straßenrand liegen. Und es gibt auch, ja, vielleicht sonst jetzt nicht gerade Bettler, die etwas von mir wollen. Aber um das geht es nicht. Es geht um eine Herzenshaltung. Barmherzigkeit fängt mit dem Herzen an, aus dem Herzen des Vaters zu leben. Das ist der Schlüssel. Eben nicht mit meinen physischen Augen einfach zu sehen. Manchmal eben will ich gewisse Dinge einfach nicht sehen. Ich will sie nicht hören. Ja, die Jünger wollten nicht sehen, wollten nicht hören. Verständlich, menschlich gesehen. Aber der Schlüssel ist, glaube ich, dass eine Gemeinschaft, dass eine Kirche kraftvoll, eben himmlisch miteinander unterwegs ist, dass wir mit den Augen des Vaters sehen. Jesus sah immer und alles mit den Augen des Vaters. Und er handelte nicht nur, er sah nicht nur, er handelte aus dem heraus. Ob er heilte, ob er jemanden ins Reich Gottes führte, wie einen Zachäus. Es war immer Ausdruck der Barmherzigkeit, des Herzens Gottes, das sich den Menschen zugibt, hinzugibt. Und das ist, was Barmherzigkeit ist. Es ist nicht nur ein etwas Wahrnehmen, sondern es ist ein Handeln. Und das ist ja das Gebot der Nächstenliebe, ist nicht nur etwas zu sehen und wahrzunehmen, sondern zu handeln. Sonst ist es nicht die Nächstenliebe, die uns die Bibel lehrt. Gerade speziell in der Erklärung, was ist denn Nächstenliebe im Gleichnis des Samariters? Es ist zu sehen, zu hören und zu handeln. Und Jesus lehrte das nicht nur, bin ich so froh, sondern er zeigte es uns vor, wie es geht. Und das ist das, was eine Gemeinschaft wirklich auch zu einer anderen Gemeinschaft macht. die eben wirklich Kraft hat, die eben das Himmelreich absolut widerspiegelt in unserem Miteinander, dass wir mit den Herzensaugen sehen, mit den Herzensaugen hören und auch mit den Händen und Füßen handeln aneinander. Das ist das, was eine Gemeinschaft, glaube ich, wirklich auch zu einer anderen Gemeinschaft macht, als wir sie sonst irgendwo auch erleben können. Wo das Übernatürliche aus dem Herzen Gottes heraus zu leben sichtbar wird in unserem Leben. Und weißt du, wir haben in unserer Kirche, in unseren Familien, wir haben genügend Möglichkeiten, genau das zu leben, ja, was Jesus dem Bartimäus tat. Du musst nicht nach Jericho gehen, wenn es dir zu heiß ist. Du kannst da bleiben, hier, da in der Mitte. Es gibt immer, wenn wir mit den Augen des Vaters leben, es gibt immer Möglichkeiten, Menschen in ihren Situationen wahrzunehmen und ja, die rechte oder linke Hand Gottes zu sein und da etwas vom Himmelreich den Menschen weiterzugeben. Aber dazu müssen wir sehen, mit den Augen des Vaters. Ich glaube, ist das, was der Heilige Geist einfach in unserem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben einfach ja, stärken möchte, erweitern möchte. Nicht in eine Gesetzlichkeit, nein. Aber aus dem Herzen des Vaters zu leben und die Dinge aus seinen Augen zu sehen und Menschen aus seinem Herzen zu begegnen, so wie es Jesus uns vorgelebt hat. Ich glaube, das verändert eine Gemeinschaft. Das verändert ein Leben. Das verändert auch dein Leben. Wenn wir uns ja wirklich mit ihm eins machen, dass wir aus seiner Kraft, aus ja, dem Überfluss der Liebe des Vaters den Menschen dienen, für die Menschen da sind, dass wir nicht aus der Seele leben, aus der Seele, meine Seele sagt immer fertig, oder? Da ist ziemlich schnell Ende Feuer, aber aus dem Geist zu leben, aus der Verbundenheit mit dem Vater, den Menschen ja, ein Gegenüber zu sein und ihnen die Barmherzigkeit des Vaters zum Ausdruck zu bringen. Wenn nicht die Kirche, wer dann soll die Barmherzigkeit Gottes widerspiegeln? Sag mir das. Wenn nicht die Kirche von Jesus, wenn nicht der Leib von Jesus. Es ist unsere Bestimmung, ja, Samariter zu sein, Gnade und Barmherzigkeit unserem Mitmenschen. Und es fängt, Paulus sagt uns im Galater 6, es fängt zuerst in den eigenen Reihen an, in der Kirche. Wir müssen nicht nur die Welt retten, aber es fängt hier an, zuerst im Miteinander als Freunde, als Kirche. Ja, wo in der Kirche ist genauso viel Bedürftigkeit wie in dieser Welt. Ist dir das auch schon aufgefallen? Kirche ist nicht ein Ort, wo alles hey easy und ja, wir sind alle bedürftig. Alle. Unterschiedlich, ja. Aber wir sind alle bedürftig. Und die Barmherzigkeit Gottes will uns durcheinander, durch die Gemeinschaft in unserer Bedürftigkeit treffen. Im positiven Sinn. So dass wir gestärkt werden. Das ist das, was Kraft hat und was dass Kirche eben zu einem Ort macht, wo Menschen gerne hinkommen, weil ihre Herzen berührt werden, weil sie das Herz des Vaters erleben, durch unser Miteinander, durch unsere Gemeinschaft, durch das Sehen und Hören und Handeln an uns. Ich möchte beten, dass wir noch viele Bartimäus berühren dürfen, dass wir noch für viele Gnadenbotschafter sind, wie Jesus es für den Bartimäus war. Stehen wir doch auf, meine Lieben. Wollen wir uns ausstrecken, wirklich auch, dass Gott unsere Herzensaugen einfach berührt, von Neuem berührt, dass wir ja, sehen, was er sieht, dass wir hören, was er hört und handeln, so wie er für uns handeln möchte. Vater, wir danken dir für unseren König Jesus, der uns in allem das perfekte Vorbild ist. Er allein ist wunderbar. Und wir strecken uns aus nach dir, König Jesus. Weil ich so sein wollen wie du. Weil ich so sehen möchte, wie du gesehen hast. Weil ich so hören möchte, wie du gehört hast. Weil ich so handeln möchte, wie du gehandelt hast. So unterschiedlich und trotzdem so lebensverändernd. So strecken wir uns aus als christliches Zentrum, als deinen Leib hier im Tal, im Fricktal, dass unsere Kirche ein Ort sein darf, wo Menschen diese Barmherzigkeit von dir, Jesus, nicht nur schmecken, nein, viel mehr. Dass sie drin baden. Danke, Jesus. Was menschlich unmöglich ist, ist dir möglich durch deinen Geist an uns und mit uns und durch uns. Danke für das Gute, was du tust, was du bereits angefangen hast. Wir ehren dich, wir loben dich, wir beten dich an, weil du ein gutes Werk tust und weiterführen wirst. Dir sei Ehre, Jesus. Amen. Dürft Platz nehmen.